The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, aber nicht irgendein Dienstag. Dienstag, der 6. Dezember, also Nikolaus.
Ja, bleibt für immer fern von der als Macht auftretenden Macht. Klagt nicht darüber, dass ihr allein seid. Seid noch mehr allein. Überliefert das Rauschen. Erzählt den Horizont, damit das Schöne nicht jedes Mal wieder nichts war. Erzählt einander die Lebensbilder. Was gut war, soll sein. Verlangsamt euch und erfindet. Verwandelt eure unerklärlichen Seufzer in mächtige Lieder.
Peter Handke rezitiert Peter Handke. Über die Dörfer heißt das Gedicht, aus dem er vor rund 3 Jahren vorlas, in seiner Nobelpreisrede vor der Schwedischen Akademie. Heute wird der Schriftsteller, der Poet, der Dramatiker, der Nobelpreisträger Peter Handke 80 Jahre alt. Manche verfluchen ihn, andere verehren ihn, aber keiner kommt an ihm vorbei. Zumindest dann nicht, wenn man sich ernsthaft mit deutschsprachiger Literatur beschäftigen möchte. Mitte der 60er Jahre wurde Peter Handke berühmt. Berühmt mit seinem krawalligen Theater-Happening, Publikumsbeschimpfung in Frankfurt am Main. Er hatte Publikumsbeschimpfung geschrieben, Regie führte niemand Geringeres als Klaus Peymann. Es war ein Stück ohne Handlung. 4 Personen beschimpfen die Zuschauer. Und sie beschimpfen die Zuschauer stellvertretend für die ganze Nachkriegsgesellschaft mit ihrer finsteren, entfremdeten Vergangenheit.
Ihr Kriegsrabe, ihr Scheißheißer, ihr Geistesproletariat, ihr Bonze, ihr Liebende, ihr Dingser!
Aber der Mann hat sein Vokabular später erweitert und seine Sprache deutlich verfeinert. 1969 erschien seine poetische Erforschung der deutschen Sprache. Und wie diese Sprache durch Grammatik und Klang selbst eine Geschichte hat. Die Reihe hieß »Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt«. Es klingt surreal und war in seiner Zeit Kult.
Mein Reizwort ist jedes Wort. Jedes Wort ist ein Reizwort. Urabstimmung, Rotkäppchen, Mehrfamilienhaus, Restposten, Gänseklein, freiwillig, Niemandsland, Wühlmaus, Schlick, Lava, Ätzen, Wenn, Wo, Novara.
Heute, ein halbes Jahrhundert später, hat Peter Handke über 100 Bücher, Drehbücher, Hörspiele, Theaterstücke verfasst. Er schreibt im stillen Kämmerlein. Er ist ein Einsamer, ein Mann in der Niemandsbucht. Aber dann sucht er immer wieder auch die große Bühne, die Provokation. Und er weiß, seinen Zorn zu inszenieren. Mitte der 90er Jahre ergriff er im Jugoslawienkrieg Partei. Zwar Partei für die serbische Seite. Das brachte ihm angesichts von Genozid und ethnischen Säuberungen in Bosnien Kritik ein. Bei einer Diskussion im Wiener Burgtheater war das da, fragte ihn ein Journalist, warum er eigentlich nie nach Bosnien, in das Land der Opfer, gefahren sei. Handke, der in Strickjacke auf der Bühne hin und her lief, wurde jetzt richtig sauer.
Diese Frage werde ich Ihnen nie beantworten können. Ist ein Rätsel. Warum wollte er nicht nach Bosnien? Er spinnt.
Vielleicht sind die Journalisten, die in Sarajevo gesessen haben, vielleicht sind die etwas betroffener als Sie.
Die Sie bosnischen mit der Betroffenheit, Boden nicht betroffen? Das kann ich schon überhaupt nicht hören. Gehen Sie nach Hause mit Ihrer Betroffenheit. Stecken Sie sich die in den Arsch.
Als er 20 Jahre später in einem Interview nach den europäischen Werten gefragt wurde, da weist er diesen Begriff derbe zurück. Er glaubt an die universellen Werte und er hält nichts vom Hochmut der europäischen Werte. Die Zurückweisung hatte es in sich.
Europäischen Werte, das ist ein Schmäh. Ne? Alle tiefen, feinen, zarten Werte der Menschheit sind überall. Für mich war Europa einmal etwas. Die Werte sind in den Formen der großen Werke. Die Werte sind im Schluchzen eines Kindes oder im Hüpfschritt eines Kindes. Das ist für mich Musik. Das ist ein Wert und nicht die europäischen Werte. Arschlöcher.
zum 80. Geburtstag stellt sich die Frage, wie wurde dieser Peter Handke eigentlich zu dem, der er heute ist? Eine Erklärung gibt er selbst. Seine Mutter habe ihn geprägt, ihn an die Künste herangeführt, obwohl sie selbst nie studiert hatte. Köchin war, als Stubenmädchen und Buchhalterin gearbeitet hat, Handke baut ihr in seiner Nobelpreisrede ein Podest.
Haben die von meiner Mutter erzählten Begebenheiten mir den Anstoß für mein fast lebenslanges Schreiberleben gegeben, so auch die Werke der Kunst und ebenso die Lieder zuletzt zum Beispiel die von Johnny Cash und Leonard Cohen und Redemption Songs, Songs of Freedom von Bob Marley, indem sie ein Anerklingen lassen der lebensnotwendigen Formen, Rhythmen oder bescheidener ausgedrückt Schwingungen und Schwungkräfte mir gegeben haben.
Und aus alledem wurde dann dieser feinfühlige Poet, der vom Schreiber zum Literaten reifte, vom Österreicher zum Weltbürger, von einem Objekt der Gesellschaft zu ihrem Subjekt. Heute feiert ein Mensch seinen Geburtstag, den man in vielfacher Hinsicht als feinen Menschen bezeichnen kann. Und der sich wünschte, dass andere mit anderen ebenfalls feinfühlig umgehen. Lass dich ein, sagt er, verachte den Sieg.
Spiele das Spiel, sei nicht die Hauptperson, such die Gegenüberstellung, aber sei absichtslos, vermeide die Hintergedanken, verschweige nichts, sei weich und stark, lass dich ein und verachte den Sieg, beobachte nicht, prüfe nicht, sondern bleib geistesgegenwärtig bereit für die Zeichen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Kaum ein anderes Lied steht so sehr für die Weihnachtszeit wie In der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zuckowski. Ich spreche mit dem Liedermacher über Weihnachten und warum er es wichtig findet, dass es dabei um Kinder geht.
Sehnsüchte, die man hat, dass es Kindern gut geht, dass Kinder eine Zukunft haben und dass aus Kindern oft etwas Überraschendes, manchmal sehr Überraschendes wird.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York und Annette Weisbach kennen die schlechten Zahlen von Tesla und sie wissen auch, warum es gestern einen Schub für die Volkswagen-Aktie gab. Wir kennen den musikalischen Preisträger des diesjährigen Kennedy Awards und wir wissen auch, in welcher Parteikouleur die wichtigsten Büros dieses Landes angestrichen sind, nämlich im satten Rot der SPD. Wenn wir an Weihnachten denken, dann denken wir an Tannenbäume, an Lichterketten, an Geschenke natürlich und ich denke auch an die Lieder von Rolf Zuckowski. Vor allem an dieses Lied.
In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei.
In der Weihnachtsbäckerei ist seit Jahrzehnten ein Klassiker, der nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene immer wieder aufs Neue in diese Weihnachtsstimmung hineinführt. Rolf Zuckowski hat bisher knapp 14 Millionen Alben in Deutschland verkauft. Er ist damit Deutschlands erfolgreichster Kinderliedsänger. Und er hat damit auch mehr Platten verkauft als die Toten Hosen oder Marius Müller-Westernhagen. Donnerwetter. Gute Gründe, um heute Morgen am Nikolaustag mit dem Liedermacher über Weihnachten zu sprechen. Über seine Musik und auch über seine Gedanken zu unserer Sprache. Los geht's. Einen schönen guten Morgen nach Hamburg zu Rolf Zuckowski.
Guten Morgen nach Berlin.
Wenn ich Ihren Namen höre, dann kann ich ja nicht anders denken als an die Weihnachtsbäckerei.
Noch in dieser Jahreszeit bestimmt, ja.
Auf jeden Fall, aber ich denke ehrlich gesagt auch im Januar noch daran. Wie ist dieses schöne Lied zu Ihnen gekommen?
Meine Familie lebt hier in Hamburg-Blankenese in einem alten Haus und es hat eine sehr kleine Küche. Darum habe ich eigentlich selten backen können, aber oft zugucken können. Und ich habe im, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember 1985 einmal meine Familie angerufen. Da war ich in Bochum, hatte mir zum ersten Mal ein Autotelefon gemietet und gefragt, was macht ihr denn? Ich fahre jetzt nach Haus und ich hörte schon das Geklapper. Und dann sagten sie, ja, wir backen Plätzchen. Und dann habe ich gedacht, dann will ich euch mal nicht lange stören. Habe aber die immer vor mir gesehen, die drei. Unser Jüngster war gerade knapp 2 Jahre alt. Und habe während der ganzen Fahrt auf der Autobahn 1 ja, mir ein Rezept ausgedacht. Ich bin kein guter Bäcker, aber irgendwie ist es wohl ganz lustig geworden. Und auch das Lied von der Melodie her mir ausgedacht und ihnen dann in der Küche vorgesungen. Und das war die Uraufführung.
Sind Sie eigentlich, Herr Zukowski, ein verkappter Anarchist? Wenn man das Lied hört, da ist das Rezept verschleppt worden und dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen, singen Sie, schmeißt den Ofen an und ran. Also so ganz nach deutscher Gründlichkeit klingt das nicht. Sind Sie ein Anarchist?
Ein ganz kleiner manchmal, ja. Ich glaube, als Musiker muss man manchmal etwas anarchistisch denken, sonst macht man ja nur das, was die Leute sowieso erwarten. Und ich glaube, ich habe immer ganz gut die Grenzen eingehalten, dass es dann doch noch irgendwie Spaß machte oder was bewegt hat. Aber das mit dem Verschleppen ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Ne? Es reimt sich dummerweise gut auf Rezept. Aber ich habe auch nichts gegen halbe Reime, wenn man versteckt singt, weil man das Verschleppen nicht über die Lippen bringt.
Verstehe. Gleichwohl ist ja Ihr Lied ein idyllisches, ein nostalgisches, ein sehr schönes Lied. Wenn ich an unser letztes Weihnachten denke, Covid, und an dieses Weihnachten Krieg und Gasspeicher, all diese hässlichen Worte, die bei Ihnen ja, Gott sei Dank, kann man sagen, nicht auftauchen. Aber ich wollte Sie schon fragen, gibt es Ihr romantisches Weihnachten? Gibt es das noch?
Ja, ich habe im letzten Jahr und im vorletzten Jahr ein Lied von mir ganz besonders schätzen gelernt. Das heißt, versuch's nochmal mit Weihnachten. Es baut eigentlich auf einem Sprechgesang auf, komponiert von Martin Tingwall. Und ich weiß, dass es in manchen Jahren sehr, sehr schwer ist. Einmal die großpolitische Lage, wie es jetzt ist, aber auch in vielen Familien fällt manchmal Weihnachten wirklich sehr schwer, weil Menschen nicht mehr da sind, die man sehr vermisst, oder weil Streit in der Familie ist. Ich habe das als Kind auch erlebt. Meine Eltern und Großeltern, vor allem mein Vater und mein Schwiegervater, die konnten nicht gut miteinander. Und am Heiligen Abend war das nicht immer heile Welt. Vielleicht ist entsprechend die Sehnsucht danach groß. Und in meiner eigenen Familie lieben wir Weihnachten sehr und haben eigentlich auch immer eine recht entspannte Stimmung und vor Weihnachten eine recht aufgeregte.
Und andere nutzen ja jetzt Weihnachten. Ich denke an den Edeka-Spot über Einsamkeit. Kaufland habe ich gesehen im Kino, über Mauerbauten zwischen Menschen. Also der sozialkritische Versuch, Weihnachten zu benutzen für eine Botschaft. Ihre Botschaft ist welche eigentlich? Was ist Ihre Weihnachtsbotschaft, würden Sie sagen?
Ich finde Weihnachten wertvoll für alle, die es schaffen, Menschen um sich herum zu sammeln, denen es wichtig ist, sich zu spüren. Und auch die zu spüren, die nicht mehr da sind. Wenn wir Weihnachten am Tannenbaum stehen und uns die Hand geben und O Tannenbaum singen oder O du Fröhliche, dann haben wir immer das Gefühl, die uns verlassen haben, verlassen mussten, sind irgendwie doch noch mal wieder da. Und diesen emotionalen Zusammenhalt, den Weihnachten uns bietet wie kein anderes Fest im Jahr, den finde ich ganz wichtig. Und dann finde ich noch sehr wichtig, dass es um ein Kind geht. Ob das nun Gottes Sohn ist, ob wie auch immer man das einordnet, für mich steht hier ein Kind im Zentrum des Interesses und weckt all die Sehnsüchte, die man hat, dass es Kindern gut geht, dass Kinder eine Zukunft haben und dass aus Kindern oft etwas Überraschendes, manchmal sehr Überraschendes wird. Und mir ist das ganz, ganz wichtig. Darum gibt es auch so viele weihnachtliche Lieder von mir, die weit über die Weihnachtsbäckerei hinausgehen.
Das heißt, Sie wollen auch Mut geben und Sie sagen auch, Musik kann Kinder ertüchtigen, enablen, wie man heute auf Englisch sagt, enablen, was Großes zu werden, selber zu werden.
Ich widme ja im Moment sehr oft meine Autobiografie und die Menschen können mir solche Widmungswünsche schicken. Und ich habe heute einen Satz geschrieben, der heißt, Musik kann nicht die Welt retten, aber deine Seele. Mhm. Das ist doch ein sehr schöner Widmungsspruch.
Ein sehr schöner Satz. Auf welches Instrument kann ich den eigentlich beziehen? Die Musik ist sehr abstrakt, aber was ist das Musikinstrument, das die Eltern, wenn sie danach gefragt werden, empfehlen für die Kinder? Sagen Sie nicht die Blockflöte, die musste ich lernen.
Nein, also ich denke, es hängt sehr davon ab, wie alt die Kinder sind. Die sehr kleinen Kinder können immer noch mit Klangstäben und Glockenspielen und ähnlichen Dingen ganz schnell schöne Klänge erzeugen, weil die Töne ja immer richtig sind. Es gibt auch kleine Keyboards und ein Klavier ins Haus zu bringen kann nicht schaden. Ich glaube, Mozart hat auch mit 4 Jahren angefangen zu spielen. Aber Gitarre ist nicht ganz ohne. Also eine Ukulele, die kann man auch nur mit 6, 7 Jahren ganz gut halten und vielleicht erste Griffe lernen. Gitarre würde ich immer sagen, mein Instrument wurde sie, als ich 14 war. Man kann vielleicht, weil es heute ja auch gute Lehrer und gute Gitarrenschulen gibt, so auch mit 8, 9 Jahren damit beginnen, wie unser Enkelsohn zum Beispiel.
Die einzige politische Stelle, einer wie ich guckt nach politischen Stellen in Ihrer Biografie, ist, als es um die Sprache geht. Da zeigen Sie sich irritiert, dass bestimmte Eliten, schreiben Sie, sich um die Sichtbarmachung der geschlechtlichen Diversität im Kulturbereich Gedanken machen. Das finden Sie spannend, schreiben Sie einerseits, und gleichzeitig lässt Sie das in einer nicht nachlassenden Unruhe zurück. Heißt es da, was ist damit gemeint mit dieser nicht nachlassenden Unruhe?
Die Unruhe ist wirklich körperlich. Ich muss mich heute so oft in sprachliche Dinge einordnen, die ich unästhetisch finde, die ich auch teilweise unnötig finde. Die Doppelnennung zum Beispiel ist oft schon nicht ganz unproblematisch, wenn man von Bewohnerinnen und Bewohnern spricht und nicht meint mit Bewohner, das sind doch alle. Das regt mich innerlich sehr auf. In anderen Zusammenhängen finde ich es wirklich wichtig, dass man deutlich macht, es geht hier nicht nur um Männer. Da, wo Missverständnisse möglich sind oder wo man es betonen möchte, dann finde ich es richtig. Aber wenn man Musik mit Kindern und auch, glaube ich, nicht nur für Kinder macht, dann ist die Doppelnennung und erst recht die Gender-Sternchen-Schreibweise einfach musisch eine Katastrophe. Man kann solche Lieder nicht schreiben. Vielleicht kann man sie rappen, aber ich bin kein Rapper, ich bin ein Melodienmensch. Und ich denke auch oft daran, dass wir ja Kindern auch die Sprache vermitteln und dass die Sprache auch ein Stück fließende Kultur ist, dass man sich ungezwungen ausdrücken kann. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich beobachte das wirklich mit Spannung, habe aber noch niemanden gefunden, der mich so richtig überzeugen konnte, dass unsere Sprache grundsätzlich geändert werden muss. In gewissen Teilaspekten finde ich das richtig und angemessen, aber wer so durch und durch gendert, der findet zum Beispiel mein Gehör oft nicht mehr. Ich lese auch manche Newsletter nicht mehr, die so durchgegendert sind, weil ich sie einfach nicht ertrage.
Was sagt Ihre Tochter, was sagt Ihr Sohn dazu? Gibt es darüber Streit in der Familie oder zumindest eine Art Debatte?
Debatte wenig, weil wir eigentlich alle genau so denken. Vielleicht auch, weil wir Familienmenschen sind, die mit Musik und mit einem ungezwungenen Miteinander leben. Aber das kann natürlich noch kommen. Wir haben eine Enkeltochter, die wird irgendwann auf die Universität gehen und sie mag das Thema ins Haus tragen. Und es ist ja auch ein Thema der jüngeren Generation vor allem. Und wie die dann dauerhaft damit leben wird, das ist spannend. Da muss man vielleicht teilweise auch einfach Geduld haben. Ich weiß nur, dass ich das Ende dieser Entwicklung nicht mehr erleben werde. Und das beunruhigt mich schon, denn ich würde ganz gerne irgendwie sehen, dass es da gesellschaftlich zu einer Art Konsens kommt, zu einem gewissen Sprachfrieden. Und den habe ich nicht in Aussicht.
Aber jetzt kommt erstmal der Weihnachtsfrieden. Wie werden Sie denn Weihnachten verbringen in diesem Jahr, auch in diesem speziellen Jahr, sage ich mal, wo andernorts in Europa Krieg ist? Haben Sie eine Idee schon für dieses Weihnachten?
Also wir werden es nicht viel anders feiern als sonst. Es werden sicherlich Gedanken in uns sein, dass um uns herum mal wieder eigentlich alles andere als Frieden ist. In Deutschland haben wir ja noch friedliche Verhältnisse, aber es ist ja nun wirklich nicht weit weg. Es gibt ein Lied von mir, das heißt Der kleine Frieden.
Der kleine Frieden hat Zeit und Ruhe und Geduld. Der kleine Frieden fragt nicht nach Fehlern oder Schuld.
Und den zu finden für 1, 2 Stunden miteinander, Geschenke, die man sich ausgesucht hat. Der Weihnachtsmann spielt bei uns nicht die große Rolle. Singen, ein schönes Essen. Die Kerzen am Baum zum ersten Mal auch in den Augen unseres jetzt 1,5-jährigen Enkelkindes, dem 5. sehen. Wir wollen versuchen, dieses Weihnachten so zu leben, wie wir es lieben, und sind uns sehr, sehr bewusst, dass es auch ein Privileg ist, es so feiern zu können und dass viele Menschen davon weit entfernt sind.
Danach kann nichts mehr kommen, außer vielleicht Weihnachten. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch sehr.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger heute sehr, sehr besorgt auf die Tesla-Aktie. Meine Kollegin Anne Schwedt in New York hat mehr Informationen dazu. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Tesla-Aktie ist ja vorbörslich ins Minus gerutscht. Was, Anne, war genau der Auslöser?
Es gab Insiderberichte, dass im Dezember wohl 20% weniger Fahrzeuge des Modell Y in der Fabrik in Shanghai produziert werden. Und das, obwohl es im November noch Rekordverkaufszahlen gegeben hatte in China. Die Lagerbestände waren deutlich gestiegen, nachdem es im Sommer ein Upgrade bei der Fabrik in Shanghai gegeben hatte. Tesla hatte in China dann den Preis der Fahrzeuge um bis zu 9% gesenkt und noch andere Kaufanreize geschaffen. Und das war dann auch der Grund, warum die Verkaufszahlen im November so hoch waren, um 40% höher verglichen mit Oktober. Insgesamt wurden im November in China knapp 100.300 Teslas ausgeliefert, so viele wie noch nie, seit das Werk in Shanghai vor 2 Jahren geöffnet hatte. Jetzt sei die Nachfrage aber wieder deutlich zurückgegangen und deshalb sollen den Insidern zufolge jetzt auch diesen Monat weniger Fahrzeuge hergestellt werden. Außerdem gibt es weiterhin Unsicherheiten rund um die Lieferketten wegen der Corona-Lockdowns. Von Tesla gab es keine Bestätigung für die Insider-Aussagen, doch die Berichte allein haben gereicht, um die Tesla-Aktie deutlich unter Druck zu setzen. Die schloss dann mit einem Minus von 6,4%.
Vielen Dank, Anne. Und wir machen direkt weiter in Frankfurt am Main bei Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Im Gegensatz zu Tesla gibt es bei Volkswagen gute Nachrichten, Gott sei Dank. Die Aktie ging nach oben. Das liegt vor allem an einer drastischen Wende in der Softwarestrategie. Was genau, Annette, hat der VW-Chef Oliver Blume da angekündigt?
Und es ist im Grunde genommen ein Riesenumsteuern, was der neue CEO Oliver Blume hier vorhat. Man muss natürlich sagen, dass die Software-Tochter Carrot aus den Problemen nicht rauskommt, sehr viel Geld verbrennt und dennoch die Softwareentwicklung weit hinter den Zielen hinterherhinkt. Deswegen nun eine Abkehr dieser Strategie. In Zukunft soll zuerst die Software entstehen und dann die Konstruktion des Autos. In der Mittelfrist wird er erstmal versuchen, also Oliver Blume wird erstmal versuchen, die bestehende Software wettbewerbsfähig zu halten. Allein das kostet wahrscheinlich mehr als 1 Milliarde Euro. Manche Projekte werden verschoben, wie unter anderem das autonome Fahren bei Audi, aber auch das potenzielle, man nennt es zumindest, den Tesla-Jäger, das Trinity-Modell, was für 2026 geplant war, wird auch erstmal vorerst kassiert. Oliver Blume lässt also keinen Stein auf dem anderen, denn ihm ist klar, dass er den Markt auch überzeugen muss. Wenn man sich nämlich die Marktentwicklung anschaut, der Volkswagen-Aktie, so ist die massiv enttäuschend und beim Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 4, unglaublich günstig, wenn man andere Automobilhersteller anschaut. Manch Analyst sagt, 2023 könnte ein gutes Jahr sein für die Volkswagen-Aktie, vorausgesetzt, dass Oliver Blume die Investoren von seiner Strategie überzeugt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die SPD auf der einen Seite laut den aktuellen Umfragen keine 20% der Wähler mobilisieren könnte, und auf der anderen Seite nahezu alle Spitzenpositionen im Lande besetzt hält. Also wenn man da, wo der Staat überhaupt Stellen besetzen darf, hinschaut, ja, dann könnte man denken, unser Land sei ein Einparteienstaat. Deutschland, dieses Deutschland ist nicht diverse, sondern rot. Man kennt sich, man schätzt sich, one love. Die drei wichtigsten Ämter des Landes in der Hand der Genossen, Bundeskanzler, Bundespräsident, Bundestagspräsidentin. Aber auch im Unterbau der Republik weht stramm die rote Flagge im Wind. Beispielsweise beim Chef unserer Bundesbank, Joachim Nagel, sein Name, auch er ein SPD-Mitglied. Daher hat er natürlich einen klaren Blick auch auf die Probleme der kleinen Leute.
Inflation hat immer eine soziale Dimension. Es trifft immer die, die am vulnerabelsten sind, die Schwächsten, die mit niedrigen Einkommen. Und das sehen wir jetzt auf eine ganz harte Art und Weise.
Und da sind wir auch schon bei Andrea Nahles, die mittlerweile, zeitweilig war sie in der Versenkung verschwunden, mittlerweile wieder einen Top-Job bekleidet. Der Olaf hat die Andrea aus gemeinsamen Juso-Zeiten nicht vergessen. Sie ist jetzt Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Maßgeschneidert für sie, Lohnpolitik für den kleinen Mann war schon immer ihr Steckenpferd.
Wir haben den Mindestlohn geschafft in dieser Legislatur, das sind aber noch keine guten Löhne. Gerade im unteren Drittel, das zeigt der Armuts- und Reichtumsbericht, den ich jetzt gewickelt habe, gibt es sogar ein Minus teilweise bei den Löhnen.
An der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes aktuell ebenfalls ein ehemaliges Mitglied der Parteizentrale, Jasmin Fahimi, Generalsekretärin der SPD, Staatssekretärin dann im SPD-geführten Arbeitsministerium. Auch sie ist ja sehr für die soziale Gerechtigkeit, schon von Berufs wegen.
Wir sind die Schutzmacht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und wir fordern das Sicherheitsversprechen des Sozialstaats ein.
Wieso auch unser Militär, der Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt, das ZDF, die Volkswagen AG und weitere für unser Land wichtige Institutionen von Sozialdemokraten dominiert werden, das gibt's heute Morgen zu lesen im Pioneer Briefing Newsletter, die Frühstückszeitung ohne Papier auf thepioneer.de.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Paul McCartney vor genau 20 Jahren den begehrten Kennedy-Preis erhalten sollte und einfach die Preisverleihung abgesagt hat. Aufgrund der spontanen Hochzeit seines Cousins. Naja, und deshalb konnte er in diesem Jahr jedenfalls nicht ausgezeichnet werden. Preise haben eben nur den Wert, den der Preisträger ihnen zumisst. Dabei gilt der Kennedy-Preis als eine der ganz wichtigen Auszeichnungen für Künstler. Er wird immerhin vom amerikanischen Präsidenten vergeben. Am vergangenen Wochenende fand die 45. Preisverleihung des Kennedy-Preises statt, diesmal nicht an Paul McCartney. Der Preis ging an U2, eine Laudatio für diesen Pop-Exportschlager aus Irland hielt der Schauspieler Sean Penn.
There are songs that speak to the most personal and private places in our hearts.
Und die Band war schlau genug, nach Washington zu kommen. Gott sei Dank leben die Jungs alle noch. Ihre Musik ist ja ohnehin unsterblich. With or without you.
With or without you.
Ich wünsche Ihnen einen unvergesslichen Start in diesen Nikolaustag. Bleiben Sie mir und Ihren Lieben gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.